Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Banks, ich muss dich beschweren. Hast du jetzt nicht schon dreimal mich als erstes begrüßt und nicht Matze?
Ich führe da nicht eine Strichliste. Ich mache das gerade irgendwie so, wie es durch meinen Kopf purzelt.
Ja, und beschwer du dich nicht dabei. Nicht für mich, ja? Ich kann mich selber beschweren.
Das ist mir klar, das kriege ich öfters mit, aber ich wusste sonst keinen Anfang.
Ja. Kannst du davon erzählen, wie wir hier nackt den Podcast aufnehmen, weil es so warm ist?
Was war das denn jetzt?
Ein Anfang.
Na, was zum Reden, da hat er ja recht, ne?
Ja, gut, ja, okay. So warm ist das hier übrigens gar nicht. Also bei mir jedenfalls nicht.
Bei mir ist es frostig kalt. Wir haben Eis und Schnee hier. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht.
Nice.
Es ist schon definitiv wärmer, aber ich habe ja Karnevalsmusik. Das macht die Sache gar nicht besser.
Ah, ich habe 15 Grad ohne Karnevalsmusik.
15 Grad, na, davon kann ich ja nur träumen hier bei mir in der Ecke.
Ist hier teilweise bei uns aber auch. Nur nicht in Köln, das ist ein bisschen kühler, aber es ist ganz angenehm gerade.
Auf jeden Fall ist es wild.
Ja.
Sehr wild.
Aber hey, die ganze Woche war wild, also von daher.
Ist so.
Yep. Aber hey, immerhin, die Wahlen sind vorbei. Und ganz ehrlich, es wäre jetzt schön, wenn wir einfach 2 Wochen nichts mehr von deutscher Politik mitkriegen würden. Ja, ich weiß.
Es ist jetzt schon wieder so surreal, weil wir nehmen ja zu einem Zeitpunkt auf, wo sie noch nicht vorbei sind. Aber es kommt raus, wenn es vorbei ist. Das heißt.
Aber wie fiebern dem Ende entgegen?
Ja, das
ist
stimmt.
Alles egal. Ne? Ich habe Micha diesen Spruch sagen hören und dann habe ich die verdammte Affenpfote gesehen, wie sich ein Finger gekrümmt hat.
Der mittlere wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Oh Mann, ey. Oh nee, also ernsthaft, das ist echt alles nur noch anstrengend. Ach ja. Naja gut, so, ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben einige Themen. Womit fangen wir denn an? Moment, haben wir irgendwie ein bisschen Politik? Wir haben Politik. Ugh. Wollen wir wirklich Trump ansprechen?
Naja, unweigerlich. Ich meine, er gehört nun mal zum Weltgeschehen jetzt dazu. Wir können es nicht ändern.
Ein Streifschuss muss er abbekommen.
Ah, super. Okay, also, wir wissen ja, Trump dreht ja ein bisschen durch, baut ein bisschen, wie soll ich sagen, bekämpft ein bisschen die Demokratie in den USA, um das mal vorsichtig zu sagen. Hat das ihn nicht irgendwie diese Woche sogar König genannt oder so?
Nee.
Es ist ganz kurios, was der gerade da macht mit seinem Mini-Plim-Männchen, der mit Kettensägen auf Bühnen rumrennt. Naja. Eins seiner Sachen ist, dass er gegen den Internationalen Strafgerichtshof vorgeht. Also erstmal, er hat das Abkommen mit den USA und den Internationalen Strafgerichtshof gekündigt und hat auch Sanktionen erhoben, wie zum Beispiel das, irgendwie eine Durchführungsverordnung, dass halt eben Haftbefehle oder dass Mitarbeiter verhaftet werden können von denen oder irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie das war. Und damit reagierte er halt auf einen Haftbefehl, der wurde im vergangenen November gegen den israelischen Premierminister ausgestellt, wegen Kriegsverbrechen im Gaza-Konflikt. Ne? Wir reden jetzt mal nicht über den Gaza-Konflikt, das ist ja sowieso ein ganz seltsames Thema. Jedenfalls ist es halt so, dass er, also Trump natürlich damit in einem Wespennest sticht, weil das ist alles andere als gut. Und 79 Länder haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, wo sie halt sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, was da passiert. Japan allerdings nicht. Japan ist auffällig still, obwohl die Vorsitzende des Internationalen Gerichtshofs übrigens eine Japanerin ist.
Ja, und Japan ist auch der größte Beitragszahler, ne?
Richtig.
Der Mitglieder vom Strafgerichtshof. Das ist irgendwie möglicherweise ein Anzeichen für die Richtung, die japanische Regierung gerade einschlagen will mit Trump. So,
ja.
den Also es ist ja kein wirklicher Löwe, der da schläft. Es ist eher ein wild gewordener, durchgedrehter Affe. Aber sie wollen ihn trotzdem nicht wecken.
Danke, dass du das gesagt hast.
Ein Orang-Utan trifft's, glaube ich, ganz gut.
Die, also es ist so unhöflich würde ich gegenüber Orang-Utans nicht sein, aber ja.
Aber es passt wenigstens farblich.
Sag mal, Banks, hast du vorhin zufällig einen Tweet von mir gelesen, weil ich habe genau das geschrieben. Nee, also es ist tatsächlich so, es wirkt mittlerweile so, als wenn man in Japan ein bisschen versucht, so wir machen mal so lieb Kind mit dem Ganzen, wenn auch extrem zähneknirschend und kneifen die Popobacken zusammen und machen halt lieb Kind mit dem kleinen Spinner. Das hat man ja auch beim Besuch von Ishida in den USA gesehen. Er hat ja Trump über alles gelobt, was hat er doch für ein tolles Buch geschrieben und wahrscheinlich auch, wie toll ist sein Golfschwung und so weiter.
Garantiert.
Naja, man hat halt eben Angst vor den Zöllen, mit denen Trump gerade gewaltig droht. Das wird der japanischen Autoindustrie extrem schaden, weil die USA ist einer der wichtigsten Absatzmärkte. Man hat Angst vor, dass er ankommt, hey, wir brauchen neues Handelsabkommen und so weiter und so fort. Also ja, man möchte einiges vermeiden, weil man ganz genau weiß, das wird der Wirtschaft schaden. Man muss dazu sagen, Zölle schaden übrigens auch den amerikanischen Menschen, weil die Preise da explodieren gerade. Aber naja, ist ja alles super unter Magna, ne? Hier ist es aber, wie gesagt, sehr auffällig, auch weil man begründet, dass man lieber still ist, damit eben die Vorsitzende nichts abbekommt. Was eigentlich totaler Kokolores ist, weil sie bekommt ja gerade sowieso volle Kanone alles ab.
Ja, ist sowieso die Frage, ob das die richtige Art und Weise ist, mit Trump umzugehen. Ne? Es ist schon eindeutig, dass Trump eine ganze Menge wirres Zeugs absichtlich labert, um Leute zu verunsichern, damit er einfach die bessere Verhandlungsposition hat. Ne? Damit er den Leuten aufbürden kann, was er möchte.
Ja, und das sieht man ja gerade in der Ukraine, ne?
Ist jetzt die Frage, glaubt man mit Zuckerbrot oder stellt man sich dagegen? Japan hat auf Zuckerbrot jetzt gesetzt. Mal sehen, wie lange sie das machen und ob es was bringt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es besser finden, wenn die gesamte Welt sich einfach hinstellt und Peitsche zollt. Aber ihn machen zu lassen, halte ich für wahnsinnig gefährlich. Der Kerl, der ist nicht ganz heiter und sein Gefolge, über das reden wir mal lieber nicht, das ist auch, finde ich, sehr gefährlich, allen voran Musk. Und ich glaube, das ist nicht gut, was da Japan macht, weil man zeigt halt nicht nur, wir kriechen jetzt ein bisschen in den Hintern, sondern man zeigt damit auch Schwäche. Und Schwäche wird sehr schnell von den Leuten ausgenutzt, gerade im Umfeld von Trump. Und das kann für Japan ganz gewaltig nach hinten losgehen. Wenn man sich halt eben so dadurch erhofft, dass, ja, wenn wir uns wegducken, werden wir nicht getroffen. Ja, so funktioniert das aber, glaube ich, nicht bei Trump.
Ja, vor allem bei Trump funktioniert die Devise nicht, das mit dem Schweigen. Ne? Für ihn ist nichts sagen, zustimmen. Und das ist ganz fatal, weil sobald Trump denkt, dass er irgendwie Support in irgendeiner Hinsicht bekommt, dann sieht ja keinen Halt mehr. Ne? Und wenn Japan halt nichts gegen irgendwelche Zölle sagt oder gegen irgendwelche anderen Schnapsideen, dann denkt er sich ja, na, da kann ich das ja machen. Ist das ja vollkommen in Ordnung. Und ja, ich denke, das Gummibärchenrückgrat, was die japanische Regierung zurzeit besitzt, sollten sie definitiv mal austauschen, weil das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Phase, weil Trump aktuell wirklich einfach nur freidreht.
Also man muss sagen, ja, Amerika ist ein extrem wichtiger Absatzmarkt für die japanische Wirtschaft, aber man kann sich umorientieren. Das hat man mit China auch geschafft, weil China war ja eigentlich oder ist auch immer noch der wichtigste, aber man löst sich so langsam davon. Das hat man gesehen, als China gesagt hat, na, dann gibt's ja keine importierten Fische mehr für euch, wenn ihr das Wasser am Fukushima reinhaut. Ja, was hat Japan gemacht? Man hat sich umorientiert und der Markt mittlerweile ist sogar gewachsen. Das könnte man mit anderen Produkten auch ohne Probleme. Und das Gleiche gilt auch für Europa. Auch Europa sollte dann halt eben, ja gut, Amerika will halt nicht mehr so, wie wir wollen. Ja, dann orientieren wir uns um und fertig. Die Welt ist groß genug. Ja. Und die USA ist jetzt aktuell mächtig, aber das heißt nicht, dass es bleibt.
Na, so wie die Segen bestimmt nicht.
Nein. Irgendwann gibt es da einen Volksaufstand, wenn die Preise weiter steigen, weil das Volk hat auch irgendwann die Schnauze voll. Und ich finde es gerade sehr, ich muss eigentlich sagen, Schadensfreude ist es nicht. Es ist aber spannend gerade zu sehen, wie viele Menschen sich darüber beschweren, wie es gerade abläuft, obwohl sie Trump gewählt haben.
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, bloß in diesem Fall ist das sehr ungünstig, dass die Einsicht erst danach kommt.
Besonders, wenn man Medikamente braucht.
Ja. Das ist ja alles Mögliche, Sozialhilfe, Medikamente, Lebensmittel.
Es ist eine Katastrophe, was da gerade stattfindet, also wirklich schlimm. Aber gut, man hat ihn gewählt, was will man machen? So, Es ist in Japan so, dass der Wahlkampf in der Regel mittlerweile immer mehr zum Zirkus verkommt. Besonders gut gesehen hat man das bei den Gouverneurswahlen in Tokio im letzten Jahr. Denn da wurden Wahlplakate mal ganz schnell umfunktioniert zu Werbetafeln. Also, kurze Erklärung, in Japan werden Plakatwände aufgestellt und da darf man Wahlplakate hinkleben. Nicht so wie bei uns, dass du, egal wo du hinguckst, siehst du ein Wahlplakat. Nee, es gibt nur diese speziellen Wände dafür. Viele Parteien haben angefangen, vor allem kleinen Parteien oder Kandidaten, ihre Tafeln halt zu verkaufen. Da hattest du da mal ein halbnacktes Mädel drauf oder jemand, der seinen Golfschwung übte und so ein Krams. Also ganz, ganz kurios. Und das kam natürlich jetzt bei den Japanern nicht ganz so gut an, weil man halt gesagt hat, hey Leute, Wahlkampf ist was Wichtiges, was ist das denn für ein Blödsinn? Verständlicherweise. So, und jetzt haben eine überparteiliche Gruppe von Politikern einen Gesetzesentwurf im Parlament vorgelegt, der genau das verbieten soll, um halt eben mehr Anstand auf Wahlplakaten zu bekommen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Argument Anstand jetzt irgendwie das ist, was mich überzeugen würde, aber ich finde es definitiv gut, dass man das ersetzt, ich finde es definitiv gut, dass man da so ein Gesetz erlassen möchte oder erlassen hat, weil das war nun wirklich einfach nur eine Clowns-Show und ich will da, denke ich mal, als Elternteil auch nicht, dass dann irgendwelche Pornomodels da an der Wand kleben und dann die Kinder gucken und fragen, hey Mami, können wir den wählen oder so? Oder, weiß nicht, irgendwelche Cosplayer waren da ja auch drauf zu sehen und es ist, das Politik sollte nicht immer zu ernst genommen werden, aber das ist nur wirklich eine Situation, wo man halt wirklich keinen Blödsinn machen sollte.
Eben. Deswegen wird übrigens auch gefordert, dass immer der Name des Kandidaten auf dem Plakat stehen muss. Außerdem darf es keine herabwürdigen Inhalte geben. Und es wird auch tatsächlich eine Strafe gefordert, und zwar eine Geldstrafe in Höhe von 1 Million Yen, wenn man halt eben eine Dienstleistung bewirbt.
Daran sieht man es, dass es ihnen ernst ist, ne? Wenn Geldstrafen mit ins Spiel kommen und nicht einfach nur eine Verwarnung und Empfehlung und sonstiges.
Ja, ganz genau. So, und dann soll gleichzeitig auch noch verhindert werden, dass Menschen kandidieren, nur um andere Politiker zu unterstützen, indem sie halt eben Stimmen abfischen. Und gegen Fake News in den sozialen Medien soll auch gleich noch was unternommen werden. Also das ist ganz schön umfangreich, das Ganze.
Jo, lauter vernünftige Sachen. Ich glaube nicht, dass das genauso durchkommt, aber wenigstens gibt's Leute, die sowas fordern.
Ja, immerhin, ne? Ja, ich glaube schon, dass das so durchkommt, weil erstens sind da auch sehr viele von der LDP dabei und zum anderen hat man damals ja schon ganz extrem den Wahlkampf kritisiert, weil es war wirklich unmöglich, was da stattgefunden hat. Ich meine, selbst die Wahlwerbespots waren teilweise Pornos.
Heyo.
Es war wirklich etwas skurril. Ich meine, wenn selbst die Japaner sagen, Moment mal, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, dann sollte man auch wirklich einhalten. Ich meine, wir als Außenstehende finden wahrscheinlich viele Dinge in Japan merkwürdig. Aber wenn die eigene Bevölkerung sagt, bitte hört auf, dann sollte man das, glaube ich, auch beherzigen, ne?
Wir haben schon einige lustige Beispiele für verrückten Wahlkampf. Ich meine, aus England, da war doch dieser eine Lokalpolitiker, der immer mit diesem, war das ein Helm, ein Eisenhelm auf dem Kopf rumgelaufen ist?
Ist der nicht als Ritter immer? Die hatte doch
ja,
nur eine
Rüstung so als Ritter.
An. Toll, ich bin gerade der Einzige, der nicht weiß, wovon ihr redet.
Und dann gibt es irgendwie noch so einen Typen, der sich als Wizard bezeichnet und irgendwie immer einen Gummistiefel auf dem Kopf hatte. Keine Ahnung, da gibt es ganz, ganz viele lustige Dinge. Aber das ist ja in dem Fall ja wirklich nur eine Person und irgendwie macht die ja auch auf gewisse Problematiken in den meisten Fällen irgendwie aufmerksam. Aber das war ja nun wirklich einfach nur eine Mischung zwischen Schlammschlacht und unterem Social-Media-Niveau.
Ja. Also es ist wirklich heftig gewesen. Und ich finde die Initiative jetzt hier auch wirklich sehr gut, weil das muss einfach sein. Das kann so nicht weitergehen.
Könnte es schon, dann wäre es bloß ziemlich peinlich für die Politiker.
Ja, so kann man das auch sagen. So, kommen wir mal zum Tourismusboom. Denn die Zahlen von Januar sind da und im Januar reisten 3,78 Millionen Touristen aus dem Ausland nach Japan. Das sind 40,6% mehr als im Januar letzten Jahres. Also mal wieder ein deutlicher Anstieg. Insbesondere übrigens diesmal Chinesen und natürlich Südkoreaner, ist irgendwo logisch. Es wächst also weiter und nur so als kleiner Funfact, aus Deutschland reisten im Januar 12.700 Menschen nach Japan. Das ist immerhin ein Anstieg von 22,1% gegenüber dem Vorjahr.
Nice. Warte mal. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil mein Hirn total Mousse ist. Hat Japan die letzten kleinen Beschränkungen Anfang letzten oder Anfang vorletzten Jahres rausgebracht?
2023.
Gell, es war vorletztes Jahr.
Ja.
Also ist der Anstieg hier wirklich schon signifikant. Ne? Genau. Also das ist auch ein echter Anstieg.
Richtig, weil nachdem die Einreisebeschränkungen gefallen sind, wurde Japan ja schlagartig beliebter. Mhm. Also man hat ja schon 2023 im Prinzip sehr, sehr stark an dem Niveau von 2019, das war ja so das vorherige Rekordjahr, geklopft. Und 2024 hat man es dann gnadenlos überschritten. Ja, und das wird wahrscheinlich so anhalten. Also man ist wirklich richtig gut in Richtung 60 Millionen Touristen.
Jo.
Es wächst tatsächlich irgendwie doch deutlich schneller, als jeder von uns gedacht hat, oder?
Ja.
Aber man darf aber vor allen Dingen eine Sache nicht vergessen. Es liegt auch viel oder größtenteils am Yen. Der Yen ist halt sehr schwach aktuell und dadurch ist Reisen nach Japan, gerade aus asiatischen Ländern, einfach unglaublich günstig. Hinreisen, mal kurz ein bisschen shoppen, das ist so ein Volkssport von Chinesen. Das ist momentan, lohnt sich tatsächlich. Wenn der Yen aber weiter steigt, könnte sich das ganz schnell ändern. Also die Frage nach der Nachhaltigkeit des Tourismus ist immer noch nicht geklärt. Und das kann auch ganz schnell wieder abebben. Ich meine, viele, die da hinreisen wollen und mit Japan auch schon ein bisschen mehr zu tun haben, werden wahrscheinlich froh darüber sein. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es abebbt.
Es ist sogar gut, wenn es nicht stetig steigt, weil egal, wie du es drehst und wendest, Japan wird es nicht schaffen, so viele Touristen zu bewältigen bis 2030. Ne, ihre Pläne sind ja hübsch und nett, aber bis dahin haben sie einfach nicht die Grundlagen dafür geschaffen, 60 Millionen Touristen irgendwie damit umzugehen. Die können jetzt kaum mit umgehen.
Ich habe jetzt auch Scheiß, ich habe gerade Terroristen verstanden.
Touristen?
Okay. Terroristen passt ja eigentlich auch, oder?
Naja, nicht immer.
Für manche sind es Terroristen, ja.
Ja, definitiv. Und dementsprechend gibt es auch wieder neue Maßnahmen, denn Kyoto stellt weitere intelligente Mülltonnen auf, also welche, die halt erstens den Müllglas komprimieren können und zweitens melden können, hallo, ich bin voll, du hast mich zu entleeren. Gerade jetzt aktuell ist das Gion-Viertel dran, weil eben, da vermüllt einfach alles aktuell.
Ja, ich meine, da kann man aber nicht viel dagegen tun. Diese Angewohnheit, seinen Müll mit nach Hause zu nehmen und auch so zu planen, das ist für die Japaner zwar ein Ding, aber für den Rest der Welt nicht unbedingt. Ne?
Nö.
Und es sind halt nicht so viele Mülleimer. Das hat Gründe. Ne? Und
und zwar nach dem Giftanschlag der Aumsekte. Wann war das? 1995. Da wurden ja viele öffentliche Mülleimer abgebaut zur Sicherheit. Und da hat man sich dann halt dran gewöhnt, na gut, wir nehmen den Müll halt mit. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber seitdem halt eben der Tourismus wieder so stark anwächst, hat man halt gesagt, wir müssen was tun. Und die intelligenten Mülleimer tauchen ja überall momentan in Japan auf. Also Osaka stellt sie auf, in Tokio findet man sie, Flughafen, Niigata oder irgendwie so, findet man die und so weiter. Also die rüsten halt alle auf, einfach weil erstens mehr reinpasst durch die Komprimierung und eben weil sie halt melden, wenn sie voll sind.
Meine Güte, ich frage mich, wie oft sich jemand in Spaß erlaubt, indem er da was reinschmeißt, das beim Zusammenpressen irgendwie eine Riesensauerei macht.
Jetzt bringen die Menschen doch nicht noch auf Ideen, Mann.
Ich brauche da nicht die Leute auf Ideen bringen, die waren sich schon viel früher reingefangen.
Das schaffen sie auch selbst, ja. So, eine weitere Sache ist die Burg Himeji. Da ging es ja jetzt die ganze Zeit darum, dass sie die Preise kräftig anheben wollten. Und das haben sie jetzt auch tatsächlich endlich beschlossen, denn ab 2026 zahlen Besucher, die die Burg Himeji besuchen wollen und nicht aus der gleichnamigen Stadt kommen, deutlich mehr Eintritt, der verdoppelt sich oder wird mehr als verdoppelt, nämlich auf 2500 Yen steigt, also 15,82 Euro. Und die Einwohner der Stadt zahlen halt weiterhin 1000 Yen, also 625. 625, klar, 6,25 Euro. Ausnahme Jugendliche unter 18, die haben weiterhin freien Eintritt. Also es wird halt für uns teurer. Und das ist übrigens tatsächlich der stärkste Anstieg eines Preises für eine Burg in Japan und auch dann gleichzeitig der höchste Eintrittspreis. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass andere Burgen nachziehen, wenn sie sehen, ob es funktioniert oder nicht.
Ja, ich meine, bei dem jetzigen Yen-Preis geht das ja gerade noch mit 2500 Yen.
Mhm.
Aber wenn das wieder hochsteigt, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Lustig und bösartig fast schon fand ich es, dass es für alle Leute gilt, die nicht dort wohnen. Das heißt, als Anwohner kannst du sehr was günstig holen, aber egal welcher Japaner es ist, wer da anreist, der muss zahlen.
Das liegt halt daran, es gab ja ursprünglich war der Plan ja nur Touristen aus dem Ausland. Das stieß ja dann doch ein bisschen auf Kritik, verständlicherweise. Und damit hat man das Ganze jetzt entschärft. Jetzt muss halt jeder bluten, der eben nicht in der Stadt wohnt. Kritiker sagen natürlich, Leute, das ist viel zu teuer. Die Stadt selbst sagt auch, das wird schon funktionieren, aber dann können wir wenigstens die Burg schön machen. Ich meine, obwohl die Burg ist eigentlich schön. Also zumindest können wir notwendige Reparaturen und so weiter machen. Dadurch und das ist alles Tufte.
Ich glaube, denen ist ganz recht, dass es ein bisschen abschreckt, weil die haben sich auch darüber beschwert, über die Massen an Besucher, ja, die Burg bekommen hat und dass es echt schwer ist, die in Schuss zu halten, wenn die da alle durchtrampeln. Ja.
Ich glaube auch nicht, dass eine Burg auf so viel Besuch ausgelegt war.
Nicht unbedingt.
Ja, es ist halt wieder dieser Fluch, ne? Einerseits freut man sich über den Besuch, andererseits denkt man sich, Leute, schillt mal eure Base. Ihr könnt euch auch noch andere Dinge angucken.
Naja, aber zumindest erwartet man etwa 28 Milliarden Yen in den nächsten 10 Jahren durch diese Erhöhung, also 175 Millionen Euro circa. Und damit kann man halt doch schon tatsächlich einiges bezahlen, weil vor allen Dingen ja auch die Personal und die sonstigen Kosten steigen. Und die Summe ist halt tatsächlich gerechtfertigt. Also, weil, naja, Personal möchte halt auch ein bisschen Geld verdienen, ne?
Yep. Naja.
Kann zumindest, interessant werden. Ich bin mal gespannt, ob andere nachziehen.
Ich auch, weil es ist ja ein Thema, das wird ja in vielen Regionen diskutiert. Das ist ja auch nicht die erste Burg, die darüber diskutiert.
Nee, Osaka hat ja erst erhöht, allerdings nicht ganz so stark. Aber trotz allem muss man sagen, irgendwann ist dann auch mal genug mit Touristenschröpfen, weil das wird nicht ewig funktionieren. Wenn man halt bedenkt, dass ja sehr viele Präfekturen jetzt aktuell über eine Übernachtungssteuer nachdenken oder schon eingeführt haben. Man sollte es nicht so teuer für Touristen machen, weil dann kann auch Japan ganz schnell seinen Reiz verlieren.
Ja,
das stimmt. Man sollte es nicht übertreiben, ja.
Ja.
Aber theoretisch ist es ja nichts, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Klar, da ist immer eine ganze Menge, wie soll ich sagen, nicht Bequemlichkeit, aber man möchte nicht gerne sowas ändern, wenn man es schon teurer gemacht haben. Das ist generell nicht, aber man könnte. Ne? Falls es wirklich nach hinten losgeht, kann man immer noch die Preise wieder senken.
Richtig.
Ja.
Naja, mal gucken, ob es funktioniert. So, Japan kämpft ja gerade mit einem ziemlichen Preisanstieg. Der Kernverbraucherpreisindex ist im Januar übrigens so schnell wie seit 19 Monaten nicht mehr gestiegen. Das ist also wirklich ein ordentlicher Anstieg. Besonders Schokolade und so weiter wird halt teurer. Aber vor allen Dingen Reis. Und da ist das ein bisschen kurios, denn eigentlich am Weltmarkt sinken die Preise für Reis. Also zum Beispiel ist Reis aus Taiwan. Nee, aus Thailand, das ist so der Referenzreis, sagt man. Ja, sowas gibt es übrigens. Es ist sehr spannend, sich da einzulesen. Tatsächlich so günstig wie schon lange nicht mehr. Nur in Japan. Da steigt der Preis für Reis und das sogar ordentlich, denn im Januar ist der tatsächlich um 59% nach oben geschossen im Vergleich zum Dezember. Und das ist jetzt der 5. Anstieg in Folge und daher kostet jetzt ein 60-Kilo-Sack brauner Reis aktuell 25.972 Yen, das sind 165,81 €. Und das ist heftig. Die japanische Regierung hat jetzt angekündigt, sie werden ab Mitte März 210.000 Tonnen Reis aus ihren Notreserven auf den Markt bringen. Mittlerweile glaubt man aber nicht mehr dran, dass das wirklich den Preis stabilisiert. Also er wird definitiv hoch bleiben. Und das ist natürlich sehr unpraktisch, denn das ist ja nun mal ein Grundnahrungsmittel. Das tut den Leuten also wirklich ganz schön weh. Und dementsprechend hat der Preisanstieg 2024 auch dazu geführt, dass immer mehr Privatreis importiert wird. Also Unternehmen, vor allen Dingen Restaurants. Das ist halt kräftig am Steigen. Insgesamt wurden, Moment, da haben wir nämlich einen ganz lustigen Vergleich. Insgesamt wurden umgerechnet 6,5 Millionen Schalen gedämpften Reis nach Japan privat importiert.
Ja, das ist eine komische Umrechnung.
Ja, ich weiß.
Ja.
Aber ich fand die Umrechnung einfach toll. Also es sind insgesamt 468 Tonnen Reis wurden privat importiert. Nicht also von der Regierung oder so.
Von Geschäften, von Restaurants und allem.
Und ja, auch Bestellungen, die Privatleute gemacht haben. Und das übrigens trotz der Tatsache, dass es Zollgebühren auf Reis gibt, die eingeführt worden sind, um den japanischen Preis zu stützen. Man muss nämlich dann nochmal extra 341 Yen bezahlen, wenn man importiert. Das sind 3,13 € pro Kilo.
Aber scheint ja wohl am Ende immer noch günstiger zu sein als das, was man in Japan bekommt.
Naja, wenn man so überlegt, der ich habe gerade nicht den Preis für den Reis aus Thailand im Kopf, aber der liegt deutlich drunter.
Das ist natürlich unschön.
Ja. Das erklärt übrigens auch, wenn ihr hier in Deutschland japanischen Reis kaufen wollt, warum der gerade im Preis steigt. Es ist einfach teuer.
Würde ich sowieso empfehlen, japanische Reissorten, die in Italien angebaut werden, zu kaufen.
Ja. Schmecken genauso gut. Und wenn man nicht gerade Sushi-Meister ist, braucht man auch nichts anderes.
Ja.
Och, relativ. Also es gibt schon so Dinger, wo man halt sagt, okay, japanischer Reis hat schon was. Also bestimmte Sorten sind wirklich super. Aber man muss es nicht unbedingt, das ist schon richtig. So, wusstet ihr eigentlich, dass wenn ihr wenn du in Japan ein Not oder ein Sanitäter rufst, die dich dann behandeln, dass sie bevor sie dich im Krankenhaus abliefern müssen, erst mal fröhlich die Krankenhäuser abtelefonieren müssen?
Das vergesse ich immer wieder, weil es so absurd ist, ne? Da kommt ein Krankenwagen, um dich abzuholen und dann sagen sie dir, wir müssen erst mal gucken, wo frei ist, ne? Und sag mal, wo seid ihr hergekommen? Stehen die Notfallwagen nicht irgendwie bei Krankenhäusern? Könnt ihr nicht da wieder zurückfahren, wo ihr herkommt? Anscheinend nicht.
Nein, das funktioniert nicht. Sie müssen tatsächlich zum Telefon greifen. Krankenhaus fragen, habt ihr Platz? Wenn Krankenhaus sagt, nee, müssen das nächste anrufen und so weiter. Das war während der Corona-Zeit übrigens sehr ungünstig, weil da hat das teilweise bis zu 35 Stunden gedauert, bis sie endlich ein Krankenhaus gefunden haben. Es gibt auch Fälle, da wurde ein Verletzter einfach wieder im Unfallort abgeladen, weil sie einfach kein Krankenhaus gefunden haben. Wohlgemerkt, er war nicht schwer verletzt oder so, aber sie haben ihn halt wieder zurückgebracht, ne?
Ja, okay. Das ist jetzt wirklich nicht der Idealfall, der eintreten sollte. Also das ist genau das Gegenteil, dass man sagt, ja sorry, wollen Sie nicht lieber nach Hause gehen?
So ungefähr. Oder sollen wir Sie wenigstens zu Hause absetzen?
Wollen Sie ein Pflaster haben vielleicht? Ist nur schlecht, eine kleine Fleischwunde, das passt schon. Schlafen Sie mal drüber.
Ist natürlich, also erstmal für Sanitäter ist das natürlich unglaublich stressig, wenn man halt eben Notfallhilfe leisten muss und dann auch noch sich rumtelefonieren, damit man einen Krankenhausplatz findet. Wenn man es eilig ist, kann das sehr ungünstig werden. Und dazu kommt halt eben, dass die Zahl der Transporte von Notfallpatienten in Japan seit Jahren ansteigt. 2023 waren das 7,64 Millionen. Das ist ein neuer Rekord und man rechnet damit, dass es noch weiter ansteigt. So, und jetzt hat sich das Gesundheitsministerium endlich mal aufgerafft und gesagt, nee, da müssen wir was tun. Wir müssen zusehen, dass die Transporte von Notfallpatienten schneller laufen. Und deswegen digitalisieren wir jetzt das ganze System. Das heißt also, Krankenhäuser bekommen jetzt ein System an die Hand, wo sie halt eintragen, ob sie frei oder nicht sind. Das wird dann halt eben einfach automatisch gemeldet. Und so kann der Sanitäter gemütlich nachgucken und dann losdüsen. Erstmal gibt es einen Test in einigen Städten, soll aber auf jeden Fall landesweit kommen. Wird aber noch ein bisschen dauern.
Ich meine, theoretisch hört sich das wunderbar an. Bei Parkhäusern funktioniert es auch, dass sie ja irgendwie anzeigen, wie viele freie Plätze noch drin sind, ne?
Ja, ne?
Ja.
Wie ist das System in Deutschland eigentlich? Ich weiß das gar nicht.
Also ich kenne es nur hier aus meiner kleinen Kraftgegend. Aber wenn du hier in Notwagen kommst, dann kommt er von dem Krankenhaus, das am nächsten ist, und fährt dorthin zum Krankenhaus, das am nächsten ist, wo es hergekommen war. Ne?
Okay.
Also dann logischerweise weiß das Krankenhaus, das am nächsten ist und zuständig ist für dich, auch, ob es dich aufnehmen kann oder nicht.
Mhm.
Ne? Und wenn sie von vornherein wissen, sie sind voll, dann fahren sie zum nächsten. Ne?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Bei uns ist es auch so, es kommt zwar der Krankenwagen praktisch, der am nächsten dran ist, aber wenn das Krankenhaus, von dem sie halt kommen, voll ist, dann fahren die halt automatisch gleich zum nächsten. Also das wird schon praktisch während der Fahrt zum Patienten hin irgendwie besprochen. Oder sie fahren halt woanders hin, wenn das dein eigener Wunsch ist. Weil das kann man ja tatsächlich in Deutschland entscheiden, wenn man sagt, oh, ich will da nicht hin, ich will zum anderen. Und solange das nicht im nächsten Bundesland ist, dann macht man das eigentlich auch bei uns. Ich weiß nicht, ob das woanders anders ist, aber ja.
Aber ich glaube, wir sind da nicht digitalisiert. Es wüsste ich nicht. Aber ich habe auch, Gott sei Dank, keinen schweren Unfall gehabt in seit Ewigkeiten.
Also ich habe das letzte Mal vor 13 Jahren Krankenwagen tatsächlich gebraucht. Das war auch das erste Mal. Ich habe nicht nachgefragt. Hätte ich mal machen sollen. Aber ich wusste da noch nicht, dass ich irgendwann einen Podcast brabbel. Naja, gut. Beim nächsten Mal.
Man aber ich meine, immer, dadurch, dass ja keiner darüber sich groß aufregt oder über Digitalisierung jetzt fordert, denke ich mal nicht, dass das auch so ein großes Problem bei uns ist. Also überfüllte Krankenhäuser, ja, aber dass das nicht zugeordnet werden kann.
Warte ganz kurz, wer in Deutschland Digitalisierung fordert, der weiß sowieso, dass er auf verlorenen Posten steht. Ich glaube, das haben die einfach schon aufgegeben.
Oh, ja. So pessimistisch.
Entschuldige bitte, aber schau dir mal unsere Verkehrsminister an, die dafür zuständig sind. Ja.
Mein Gott. Ich meine, was lustig ist, ne? Weil wenn du die Statistiken dir anguckst, wir kommen so auf 6 Krankenhausbetten auf 1000 Einwohner und Japan kommt auf 7,8. Also ist schon ein bisschen komisch, wenn die keinen Platz haben und keinen Platz finden, ne? Und bei uns es funktioniert.
Ja, wenn du halt, wie gesagt, hinterher, aber man muss aber auch dazu sagen, viele Krankenhäuser sind ziemlich pingelig. Die achten nämlich ja sehr stark aufs Geld. Und dementsprechend, ja. Also das ist tatsächlich schon ein bisschen schwieriger, das kann ich auch nachvollziehen. Es ist halt so, dass dass das ganze System in Japan irgendwie total kurios ist. Also so ganz bin ich da bisher auch noch nicht durchgestiegen, weil das ist so, die Gebühren sind ja sehr hoch, aber trotz allem, die Krankenhäuser knapsen wirklich kurz vorm Exitus dort. Also es ist auch nicht besser als bei uns, kann man sagen, sogar, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Also eine ganz, ganz komische Situation da drüben.
Aber wenn sie es jetzt versuchen zu ändern, ist das doch ganz gut. Ich meine, gerade zur Corona-Pandemie wurde sowieso aufgezeigt, dass da das Gesundheitssystem in Japan ganz schön knabbern muss.
Definitiv. So, kommen wir mal zu Yami Baito. Also dunkle Teilzeitjobs. Das ist ja ein Problem, das in Japan immer größer wird. Also sprich, das Ganze funktioniert so. Man surft gemütlich in Social Media rum, trifft da irgendwelche Leute, quatscht mit denen und irgendwann bieten sie dir halt eben einen Job an. So ein kleiner Nebenjob halt eben, womit sie kräftig Geld verdienen können. So, dann soll man denen halt Unterlagen schicken, also meistens Pass und so weiter, was manche leider auch tun und schwupps sind sie erpressbar. Und dann werden sie halt dazu gedrängt, Straftaten zu tun. Das ist in Japan ein sich ausbreitendes Ding, weil erstens, man kommt da ganz schwer gegen an, weil, die Verbrecherbanden sitzen meist im Ausland. Zum anderen ist halt auch das Problem, dass, dadurch, es sind halt eben Teilzeittäter, kann man sagen, die das meistens auch sehr unfreiwillig machen. Das Ding ist, Yami Baito bekommt mittlerweile eine ganz neue Dimension, die wirklich extrem gefährlich ist, denn mittlerweile versuchen die Banden, die Menschen ins Ausland zu locken, damit sie im Ausland Straftaten begehen. Und das geht so weit, dass man ganz schnell auch mal eben in so einem slavenähnlichen Verhältnis landet, wie halt einem Gymnasiasten passiert ist. Der ist nämlich auf so ein Angebot eingegangen, ist dann ins Ausland gereist und fand sich auf einmal in Myanmar in einem Callcenter wieder, wo er Leute betrügen sollte, angekettet und hat Stromschläge bekommen.
Jo, das hört sich wild an.
Es hört sich wild an, ist aber direkt übrigens eine Information von der NPA, also von der Nationalen Polizeibehörde. Und die Fälle steigen tatsächlich an. Also man weiß aktuell von 10 Fällen seit letzten Jahr. Und man geht halt davon aus, dass es halt immer mehr wird. Und gerade junge Menschen sind da im Visier, so die halt kurz vor Ende von der Schule stehen und jetzt eigentlich so die Welt kennenlernen möchten.
Das ist natürlich ganz besonders perfide. Die sind halt, denke ich mal, sehr einfach da auch zu verführen.
Ja.
Gerade weil sie halt, Job im Ausland und schnelles Geld und so. Naja, das ist natürlich verlockend für junge Leute, ne?
Definitiv.
Ja, besonders weil diese eine gewisse Romantik da noch existiert. Ne? Du hast ja in Japan die Gelegenheit, für ein halbes Jahr oder Jahr auf einen Thunfischfischer zu gehen und Geld zu verdienen. Ne? So ein Jahr reisen und Geld zu verdienen, das ist eine Romanze, die es in einigen Ländern gibt und in Japan ist sie definitiv auch erleben.
Eben, ja. Kann man auch irgendwo verstehen. Und sie sind halt ja anfällig dafür. Die Angebote sind aber auch immer ziemlich gut, muss man dazu sagen. Und es lassen sich halt immer mehr Menschen darauf ein. Und die Fälle, die die MPA beschrieben hat, na holla die Waldfee. Also das ist wirklich heftig, weil man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja dann nicht die Verbrecherbanden, die eins auf den Deckel kriegen, wenn sie erwischt werden. Nee, es sind ja die Leute, die halt dieses Verbrechen ausüben, auch wenn sie im Prinzip dafür dazu gezwungen werden.
Das ist natürlich besonders perfide. Und da ist halt natürlich Japans Rechtssystem auch überhaupt nicht kulant, ne?
Nein. Aber das Rechtssystem in China, zum Beispiel wurde berichtet, dass einer nach China gebracht wurde und dort sollte dann Drogen irgendwas mit Drogen veranstalten und China ist da gar nicht so amused drüber. Also sprich, wenn man da erwischt wird, Post Mahlzeit. Das ist also wirklich schon heftig. Und halt im Anfang dieses Monats wurde ein junger Japaner halt eben in Thailand gerettet. Und der sagte halt eben, er wurde als Geisel von einer Verbrecherbande mit einem Elektroschocker bestraft und so weiter, wenn er halt bestimmte Quoten bei seiner Betrugsarbeit nicht erfüllen konnte. Es ist wirklich heftig. Das ist eine Dimension, das hätte ich nicht erwartet, dass sowas mal kommt.
Wie aus dem Film.
Ja, ne? Total. So, jetzt mal an alle, die eine Nussallergie haben und nach Japan reisen wollen, denn da gibt es bald eine Änderung. Und zwar wird im Geschäftsjahr 2025 die Lebensmittelkennzeichnung verschärft, weil eben immer mehr Menschen eine Nussallergie in Japan haben. Und Produkte müssen dann Cashew-Nüsse ausweisen.
Ja, das ist schon in Ordnung. Ich wundere mich nur, warum das immer so schrittweise und langsam vorangeht in Japan. Weißt du, erst kommt diese Nuss dran, dann ein Jahr später kommt die nächste Nuss dran und dann, ja, darauf haben wir noch eine weitere Nuss geplant. Sag mal, was soll dieser Unsinn? Kann man das nicht einfach auf einmal die Kennzeichnung machen? Da müsst ihr immer wieder die Kennzeichnung neu aufholen, was für Aufwand ist und was Kosten das sind. Macht das alle auf einmal hier.
Also Baumnüsse stehen ja schon drauf auf der Liste. Also alle Baumnüsse, also Walnüsse etc. bla, die müssen halt ausgewiesen werden. Aktuell sind es aber tatsächlich 8 Allergene, die insgesamt ausgewiesen werden müssen. Also Eier, Weizen, Garnelen, Krabben und so weiter. Und es wird halt ständig wieder überprüft und der Situation angepasst. Dazu kommt, dass es aber auch noch eine Empfehlung gibt jedes Jahr. Das heißt, Pistazien zum Beispiel müssen aktuell nur empfohlen werden, dass sie halt eben, also es wird empfohlen, dass man sie ausweist, müssen aber nicht direkt. Also da können dann die Hersteller selbst entscheiden. Aber die anderen Nüsse, die müssen jetzt definitiv ausgewiesen werden.
Man muss mal dazu sagen, Nuss ist auch nicht gleich Nuss. Also eine Pistazie unterscheidet sich schon von der Walnuss. Also wer eine Nussallergie hat, der ist nicht automatisch jetzt auch allergisch gegen Pistazien. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen komplizierter, was deklariert werden muss oder soll in dem Fall und was nicht.
Ja, aber es wäre doch alles abgeholfen, wenn man ein gescheites Deklarationssystem von Anfang an einbaut, wo drauf steht, alles, was drin ist, angeben, fertig.
Na gut, das macht natürlich besonders Sinn.
Da brauchst du aber bald einen Beipackzettel, ne?
Naja, aber es muss ja trotzdem sein. Man kann ja auch gegen was anderes allergisch sein oder so.
Ja, natürlich. Nee, im Prinzip stimme ich ja zu. Ich würde dann nur einfach keinen Online-Shop haben wollen, weil das einzutragen ist hier in Deutschland echt Horror. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist für die Menschen schon mal sicherer, wenn es halt draufsteht. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt wirklich so, dass halt Nussallergie in Japan mittlerweile immer häufiger auftritt. Also zum Beispiel hat die Behörde durch eine Umfrage herausgefunden, dass es eine Zunahme bei Allergien durch Baumnüsse gibt. Das ist 2023 die zweithäufigste Allergie in Japan. Neben Eier übrigens, Eier steht auf Platz 1. Und Cashew-Nüsse, da haben sich die Fälle mittlerweile um das 1,6-fache erhöht.
Interessant. Ich hätte Grund dafür, dass sowas wie Erdnüsse vor allem oben stehen.
Sind Erdnüsse? Sind nicht
Erdnüsse heißen Erdnüsse, weil sie unter der Erde wachsen. Das sind keine Baumnüsse.
Stimmt, das ist keine Baumfrüchte. Ja, nee, das gehört nicht zur Baumfrüchte, stimmt. Es ist ja auch eigentlich eine Beere, wenn man es genau nimmt, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja, oh mein Gott.
Biologie ist weird manchmal.
Manchmal, ja. Nein, aber es ist halt so, der Nusskonsum in Japan ist natürlich auch signifikant gestiegen, insbesondere angetrieben durch Gesundheitstrends, weil irgendwie hat ja alles da Nüsse drin. Und dadurch findet man eigentlich Nüsse mittlerweile ja überall. Und das führt halt eben dann auch dazu und deswegen greift man da jetzt ein.
Ja, Allergien sind eine ganz komische Angelegenheit, die fast schon willkürlich passieren. Es ist irgendwie fast schon wie so ein kaputter Teil von Evolution, ne? Du kannst Allergien verlieren, kannst neue Allergien bekommen und es kann nicht mal in irgendeiner Art und Weise einen Grund haben. Es kann einfach zufällig sein.
Ja, das stimmt. Es gibt ja Leute, die sitzen im Fischrestaurant und haben auf einmal eine Fischallergie.
Na. Deswegen, das ist eher so ein Anzeichen dafür, wie die Geschmäcker und die Diäten sich geändert haben in Japan, dass man viel mehr isst, sonst wird man das nämlich nicht bemerkt. Das wäre auch, ja, ist garantiert davor auch diese ganzen Allergien einfach so zufällig bei den Leuten aufgekommen. Nur wenn sie es nicht essen, merken sie es nie.
Ja, ja, ich meine, die Nahrung in Japan ändert sich ja. Also man geht ja immer weiter weg von dem Traditionellen, was man halt so kennt. Ich meine, Brot ist ja mittlerweile zum Beispiel auch unheimlich beliebt in Japan. Reis halt mittlerweile weniger und das sieht man halt in allen verschiedenen Sachen. Burger sind natürlich logischerweise immer noch am beliebtesten. Ha. Ja, was ja auch kein Wunder ist eigentlich. So, kennt ihr Gemeinschaftskühlschränke?
Ja, tatsächlich.
Echt? Ich habe noch nie einen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Konzept total cool, aber gesehen habe ich noch keinen.
Also ich kenne sie auch nicht.
Die stehen auch meistens nicht so öffentlich, aus Erfahrung.
Okay, weil Gemeinschaftssachen kenne ich in unterschiedlichster Art und Weise. Logischerweise die Gemeinschaftsbibliothek, ne, wo man Bücher abstellen und mitnehmen kann. Das
oh, die sind
ist
toll.
Am meisten verbreitet, das kennt wahrscheinlich jeder. Ne?
Ja, die sind wirklich super, ich liebe die Dinger. Also Gemeinschaftskühlschränke, wer es jetzt nicht kennt und ich hoffe, ich erkläre es jetzt nicht falsch, aber das sind halt Kühlschränke, die an bestimmten Plätzen stehen. Dort kann man dann eben Lebensmittel bunkern, die man zum Beispiel selber nicht mehr braucht oder ich habe mittlerweile erfahren, es gibt auch Leute, die kochen dann extra dafür und stellen das dann da rein. Und dann können sich andere Leute das halt rausnehmen. Das ist eigentlich ein tolles Konzept und dieses Konzept ist tatsächlich in Deutschland entstanden. Aber es ist jetzt auch nach Japan rübergeschwappt, denn in Japan entstehen immer mehr dieser Gemeinschaftskühlschränke, die auch teilweise von Unternehmen geleitet werden oder betrieben werden. Einmal natürlich, um Menschen mit geringem Einkommen zu helfen, aber auch um die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Deswegen sind viele Betreiber zum Beispiel Convenience-Stores.
Ja, das macht Sinn. Ja, da kannst du all das, was kurz vorm Ablaufen ist, noch mal etwas länger aufheben.
Ne? Ja. Also vor allem das, was du halt dann auch nicht mehr verkaufen kannst, weil in Japan ist man ja bekanntlich ein bisschen pingeliger, was das Verfallsdatum angeht. Also noch pingeliger als hier.
Ja.
Von daher, gute Sache eigentlich tatsächlich. Naja, und gerade auch beim Thema Lebensmittelabfälle ist Japan ja bekanntlich nicht gerade gut. Gerade, also Privathaushalt technisch vor allen Dingen. Bei dem Unternehmen sieht es mittlerweile ein bisschen anders aus. Aber trotz allem ist es halt so, gerade auch jetzt in der Zeit, wo halt Reis immer teurer wird und so weiter, ist das eigentlich echt eine gute und vor allem eine soziale Idee.
Brauchst aber auf jeden Fall auch einen Kühlschrank, der was aushält, so einen kleinen Panzer. Ne? Wenn du den 0815 Haushaltskühlschrank dahinstellst, dann ist der ganz schnell am Arsch für die vielen Benutzungen.
Das könnte durchaus sein. Wie gesagt, ich habe die Dinger hier in Deutschland noch nicht gesehen, obwohl es sie übrigens seit 2012 bei uns gibt. Ich kannte das Konzept vorher gar nicht. Ich finde das total cool.
Echt? Ja. Hast du noch nie von gehört?
Nein, noch nie. Ich habe auch noch nie einen gesehen.
Also wie gesagt, in Deutschland, weil wir halt in Deutschland sind, stehen die halt nicht einfach irgendwo in der Straße rum, vielleicht wie so eine Bücherbox. Die sind meistens dann irgendwie so ein Gemeinschaftsräumen, also zum Beispiel so ein Jaurenzentrum oder ein Jugendtreff. Dort stehen die dann halt meistens, weil das halt dann auch ein bisschen abgesichert ist und außerdem man besser an den Strom rankommt. Aber guck mal nach. Also ich bin mir bestimmt sicher, dass es in Köln auch ein, zwei noch gibt.
Ja, das sollte ich mal machen. Also ich finde das Konzept echt cool. Gerade um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, ist das echt super. So, und dann hat Japan einen neuen Energieplan. Und die Berichterstattung über den Energieplan war lustig. Die eine Seite sagte mehr Atomenergie und die andere Seite sagt, Japan setzt nicht mehr auf Atomenergie. Ja, das ist mal sehr interessant. Also übrigens, egal in der Welt, wo du geguckt hast, das war super lustig, weil es gab genau diese zwei Seiten, auch in Japan übrigens. Und tatsächlich ist es so, dass der neue Energieplan seinen Fokus auf Atomenergie und erneuerbare Energie setzt, allerdings mit dem Schwerpunkt auf erneuerbare Energien.
Okay. Ja, das ist schon mal nicht das Schlechteste. Besonders finde ich gut, dass dabei bei dem Plan der Kohlestrom, ne, dass der stark herabgesetzt werden soll.
Genommen soll er verschwinden.
Oder mehr.
Ja, und längerfristig soll halt thermische Energieerzeugung verschwinden. Das ist auch eine schöne Sache. Also man plant jetzt aktuell die Treibhausgasemissionen bis 2035 um 60% und bis 2040 um 73% im Vergleich zu 2013 zu senken. Damit orientiert man sich am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Kleiner Funfact, das Ziel haben wir hinter uns gelassen, das schaffen wir nicht mehr. Yeah. Aber immerhin orientiert man sich dran, ist ja schon mal etwas, ne? Bis im Haushaltsjahr 2040 soll die Atomenergie etwa 20% der gesamten Energieproduktion in Japan ausmachen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Es ist allerdings eine Steigerung im Vergleich zu 2023. Da waren es nämlich nur 8,5%.
Ja. Neue Reaktoren wollen sie haben.
Genau. Man setzt halt auch drauf, dass man halt sagt, dass man Generatoren der nächsten Generation baut. Man redet auch immer mal gerne von Fusionskraftwerke. Die gibt's ja laut einer deutschen Politikerin schon. Also gedenkt man dann auch zu erforschen, aber da hält man dann halt fest und sagt, wir müssen noch ein bisschen forschen, bis die Dinger funktionieren. Weil es gibt nämlich die Teile schlicht und ergreifend noch nicht. Das kann also noch ein bisschen dauern. Trotz allem sagt man halt eben einfach auch, okay, wir wollen natürlich auch mehr erneuerbare Energien und das ist halt sehr schön. Aber das Problem ist, Japan ist super lahmarschig, was der Ausbau von erneuerbaren Energien angeht. Man hat zwar so ein paar kleine Initiativen, aber das geht öfters mal ganz gewaltig in die Hose. Und das läuft halt noch nicht so wirklich rund. Also da muss noch einiges getan werden.
Ja, im Moment sind die Prozentzahlen einfach mies, ne?
Ja.
Erneuerbare Energien in dem Energiemix von Japan war nicht mal ein Viertel davon aus, im Moment. Das sind irgendwas mit 23% im Moment gerade.
Richtig. Und bis 2040 sollen es etwa 40-50% des Energiemixes sein. Okay. Und das ist eine Verdopplung gegenüber den 22,9% aus 2023.
Ja, aber trotzdem, eine Verdopplung in 15 Jahren ist eigentlich immer noch zu langsam. Das muss noch mehr angekurbelt werden.
Ja, definitiv. Na, Wärmekraft soll halt eben stark zurückgehen. Da sagt man, man hofft auf 86,6% runter. Von jetzt aktuell 68,6% auf etwa 30-40%. Dementsprechend gibt's natürlich auch Kritik, ist irgendwo logisch, denn viele sagen halt, Leute, das ist viel zu wenig, was ihr da macht.
Ja, warte mal, war das nicht irgendwie, dass man auf Null Emissionen kommen wollte, also nicht mehr
bis
produziert?
Bis 2050, genau.
Ja, also ja, es ist sehr vorsichtig, die Pläne. Ne? Bei anderen Plänen, da nehmen sie sich immer groß was raus. Ne? Da wollen sie immer das Allerschnellste in der kürzesten Zeit. Aber hier, das lässt nicht so schön in die Zukunft blicken. Aber wenigstens ist es ein Plan, der nicht vollkommen für die Miezekatze ist. Also besser als Amerika machen sie es wahrscheinlich. Ne?
Ja, es wird endlich mal was gemacht, aber Amerika hat ja jetzt komplett umgedreht. Ne?
Ja.
Wir wissen doch, Trump, der liebt doch sein Öl. Oh Gott, ey, die noch 3 Jahre und ein paar Monate ertragen müssen. So, Japan hat ja bekanntlich kuriose Feste und eins gab's mal wieder und zwar das Nackter Mann Festival, bei denen in diesem Jahr übrigens fast 8000 Männer in Lendenschutz bekleidet teilgenommen haben.
Ja, wie man so macht, ne?
Jo, man zieht sich halt einen Lendenschutz an und drängt sich dann in die Masse mit anderen Männern, die nur einen Lendenschutz an. Naja.
Ja, ich meine, da kommt ja noch eine andere Masse dazu. Da kommen alle möglichen Leute, um dich anzutatschen. Weil,
ganz genau.
Ja, du bist nämlich dann sozusagen das Umgekehrte von einem Glücksbringer. Du nimmst das Unglück den Leuten ab, wenn sie dich berühren.
Ist doch nett, ne?
Also ja. Wie so ein Schornstein? Vega?
Im Blitzableiter.
Ja, nur dass du halt eben einfach nur einen Lendenschurz anhast. Ich glaube, da muss man schon besonders Spaß dran haben, um sowas mitzumachen. Rufer ja. Naja, aber immerhin, das Festival hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist wahrscheinlich, oder man geht davon aus, dass es 1250 Jahre alt ist.
Juhu. Damit wären wir noch Nara-Zeiten, oder?
Ja.
Jo.
Das ist wirklich alt. Also das, was wir in Japan lassen, das ist auch das, was ich so cool am Land finde. Man hat noch so ziemlich Tradition bewahrt.
Das stimmt, da sind noch Festivals, die sind so alt, das kann man eigentlich gar nicht glauben, dass die so lange irgendwie bestanden haben, die Zeit.
Ja.
Ja, sind auch alle, also nicht alle, aber sehr viele davon sind sehr bedroht, ne? Mhm. Besonders die kleineren Sachen aus den ländlichen Gegend.
Wo es leider. Keine Menschen gibt. Ja. Leider, das finde ich so hart. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ja, ländliche Regionen sterben halt aus. Man findet halt eben einfach blöderweise nicht genug Leute, die halt weitermachen. Das ist sehr, sehr schade, muss ich sagen. So, kommen wir zu unserer letzten News. Denn letzten Freitag war der Katzentag. Und zwar heißt der 22. Februar Katzentag, weil dieses Datum auf Japanisch übersetzt wie Miau, Miau, Miau klingt.
Der Miau-Tag also.
Richtig. Und man kann ihn eigentlich so ein bisschen mit unserem Valentinstag vergleichen. Also sprich, ein Tag, der eigentlich eher nur für die Blumenindustrie geschaffen worden ist. In Japan scheint der Katzentag aber definitiv für die Katzenindustrie gemacht worden zu sein. Denn das ist mittlerweile ein Milliardengeschäft. Also die Menschen, die geben für ein Krams Geld aus, das ist echt wirklich der Hammer. Also als allererstes, Japan liebt Katzen. Es gibt in Japan, oder beziehungsweise 2024 besaßen die Japaner insgesamt 9,15 Millionen Katzen. Das ist also seit 2014 deutlich mehr als Hunde übrigens. Und naja, zu diesem Tag gibt es auch bestimmte Produkte. Also zum Beispiel ein Tiramisu mit einer Schlagsahne im Tatzenabdruck und so Formen und so weiter. Das ist also echt der Wahnsinn. Family Markt hat übrigens die Operation Family Meow gestartet. Da gab es dann 21 spezielle Produkte für Katzen, darunter ein Sandwich mit Käse und schwarz-weißen Katzen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Schönheitssalons und so weiter haben halt spezielle Angebote eingeführt, nur für diesen Tag und natürlich nur für Katzen. Zum Beispiel einen speziellen Pflegedienst, der dafür sorgt, dass es weniger Haarausfall gibt und all sowas. Und ja, das wird von den Besitzern gerne angenommen und die schmeißen dafür ein Geld raus.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
So wie ich gehört habe, hat auch der Luxusbereich für Katzen hat zugenommen, ne? Weil ja. Luxusfutter für Katzen, ne? Besondere Leckerchen oder irgendwie besondere Mahlzeiten und dergleichen sind anscheinend recht beliebt. Ne?
Ja, also es gibt eine ganz interessante Rechnung von Experten, die haben den wirtschaftlichen Einfluss der Katzenhaltung in Japan mal ausgerechnet. Also da ist dann drin der Verkauf spezieller Produkte, also halt dann halt Futter und. Da ist also ungefähr alles drin, auch Katzencafés übrigens oder Produkte wie Bücher und so weiter und so fort. Und man geht davon aus, dass der gesamte wirtschaftliche Einfluss bis Ende 2024 etwa 2,49 Billionen Yen betragen hat. Also 15,8 Milliarden Euro. Das ist eine stolze Summe.
Definitiv, aber naja, ich meine, warum nicht, wenn man sein Tierchen liebt und das Geld gut rauswirft?
Ja, ne?
Dann freuen sich doch alle Beteiligten, Mieze inklusive.
Ich finde, wir brauchen hier in Deutschland auch einen Katzentag.
Ein Katzentag wäre nett, ja.
Ja, finde ich schon.
Ja, immer wenn ich daran denke, dann wünsche ich mir auch ein kleines bisschen mehr Bildung, was Katzen angeht, weil sehr viele Leute wissen nicht hundertprozentig genau, wie man bei einer Katze sie richtig gesund ernährt. Ne?
Ja, tatsächlich. Hier ist das wirklich sehr schlimm, komischerweise.
Tatsächlich, wenn du deiner Katze wirklich was Gutes tun willst, dann kannst du sie ähnlich ernähren wie dich selbst, außer natürlich, du bist Veganer. Ne? Aber so ganz leicht angebratenes Fleisch, ohne irgendwie Salz oder so oder Pfeffer oder andere Gewürze, das verträgt die Katze nicht, aber einfach nur so in der Pfanne ganz leicht angebraten und der Katze serviert, natürlich nachdem du es abgekühlt hast lassen, weil Katze mag heißes Zeugs nicht, das ist erstens mal sehr gesund und da geht die ab, wie die Luzi, die Katze.
Ja, Katzen lassen sich tatsächlich gerne verwöhnen. Weißt du, Hunde kannst du doch ziemlich einfach happy machen. Aber wenn Katze nichts mag, dann ist es auch nicht, auch wenn du die dritte Dose Katzenfutter schon aufgemacht hast.
Und man muss bedenken, Katze ist grundsätzlich immer Herr im Haushalt, ne?
Es gibt eine Studie, die besagt, dass Katzen Menschen eigentlich ziemlich gut verstehen. Die haben einfach bloß keinen Bock auf uns. Also wenn man sie anschreit und sagt, sie soll bitte nicht die nächste Blumenvase vom Tisch kicken, dann denkt sie sich, la la la, ich kann mich nicht hören.
Ja, das hört sich sehr realistisch an. Ja, kann ich glauben.
Aber trotzdem sind das immer noch liebenswerte Tiere. Also, weil es gibt ja auch so Leute, die sagen.
Ich
mache
mir gerade wirklich Sorgen, weil ich schaffe mir eben meine Katze an.
Ach, es sind sehr liebenswerte Tiere und man kann denen auch irgendwie Tricks beibringen wie Hunde. Die haben halt auch ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Charakter. Klar. Aber weil es gibt immer so Sachen, so Katzen, die sind so menschenfeindlich und Hunde sind viel cooler. Nee, Katzen sind genauso cool wie Hunde und die sind nicht böse. Bloß weil sie Katzen sind.
Nee, ist recht so.
Ja, naja, es ist wirklich ein Problem. Vor allem so schwarze Katzen werden viel seltener adoptiert und auch öfter von Gewalttaten betroffen, weil das halt immer noch diese Vorteile über schwarze Katzen zum Beispiel gibt.
Meine Fresse, es ist immer noch so ein unsinniger Mist.
Naja. Ja. Aber das ist genau wie mit Hunden, wo man sagt, alle Pitbulls sind Killermaschinen. Nee, nicht unbedingt. die werden auch nur erzogen und sind so, weil Herrchen und Frauchen so sind. Also es gibt auch sehr süße Familienhunde, die Pitbulls sein können.
Naja, gut. Micha, wir sind dann durch, ne?
Wir
dann
sind durch, ja.
Kommen wir zu der Monatsvorschau. Der März steht bevor.
Ach, die Zeit vergeht aber auch recht schnell, ne?
Ja. Folgendes kleines Problem. Wir nehmen hier den Podcast relativ früh auf in diesem Monat und einige Informationen sind noch nicht endgültig. Das betrifft besonders Netflix. Ich sag's nur vorweg, wenn wir dazukommen, dann werde ich nochmal ausführlich drüber reden. Aber erstmal die Veranstaltungen. Da fangen wir an am 1. März mit der Franken-Max Teil 1 in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Teil 2 wird dann irgendwann im November sein. Am 3. März ist wieder der Tag der offenen Tür im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin. So wie ich das mitbekommen habe, ist das jetzt jeden Montag, also jeden ersten Montag im Monat. Sehr lustig. Ich weiß nicht, ob wir dann jedes Mal drüber reden, aber auf jeden Fall, ich habe es nochmal reingesetzt. Am 8. März ist dann die Comic- und Manga-Convention in Oberhausen, die dort im Kontrastzentrum stattfindet. Eintritt ist dort 6 Euro. Und am selben Tag gibt es einen Kurs Ikebana zum Kennenlernen im Hotel Lindenhof in Bielefeld. Die Seminargebühr ist da 24 Euro und eine Anmeldung ist erforderlich. Kann man da auf der Webseite von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft von Bielefeld machen. Link dazu ist bei uns im Dokument drin. Am 27. März bis zum 30. März ist dann der große Fisch, ne, die Manga-Comic-Con auf der Leipziger Buchmesse. In der Messeallee in Leipzig, logischerweise. Das ganze Wochenendticket für die Manga-Comic-Con kostet da 60 Euro. Bei der Leipziger Buchmesse sind, glaube ich, die Tickets, wenn ihr nur dahin wollt, günstiger. Müsst ihr mal dann reinschauen. So, Fernsehprogramm. Aus irgendeinem Grund ist der März randvoll mit Japan-Zeugs. Ich meine, ich denke mal, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Expo bald anfängt, aber die fängt erst Mitte April an. Ich weiß nicht, warum die so früh hier die Japan-Liebe raushauen, aber mir soll es recht sein. Es fängt an am Montag, dem 3. März auf Kabel 1 mit Abenteuerleben Spezial. Das gibt's nur in Japan. Und am selben Tag auf Arte mit dem Zug entlang der Westküste Japans. Die Sendung kommt nochmal am 15.3. und 23. März. Dann am Donnerstag, den 6. März, kommt auf Kabel 1 Achtung Abzocke. Da geht es über Betrugsmaschen, wo Touristen drauf reinfallen können in Japan. Dies wird am nächsten Tag, am 7. März, nochmal wiederholt. Am selben 7. März läuft auf ARD Alpha Eisenbahnromantik die Hakata Station über den Großbahnhof Hakata und den vielen Betrieb, der dort vor sich geht. Das wird nochmal wiederholt am nächsten Tag am 8. März und am 9. März. Am Donnerstag, den 13. März, läuft dann auf Arte Leben mit Vulkanen. Da geht's um die Insel Sakurajima und die Leute, die darauf wohnen. Am 17. März läuft dann auf Arte Japan der Teemeister. Da geht es um einen Teemeister, der am Fuße des Berges Fuji wohnt und der immer wieder neue Sachen ausprobiert. Der gilt als sehr innovativ in seiner Handwerkskunst. Am 19. März läuft dann auf Phoenix Japan von oben. Das ist der Start einer ganzen Reihe. Also 5 Teile gibt es da insgesamt, die alle laufen in den nächsten paar Tagen. Am 19. machen wir den Anfang mit den Wilden Norden und die Reise nach Tokio. Die werden beide dann am Tag darauf wiederholt, am 20. März. Und am 21. März kommen die nächsten 3 Teile. Da kommt Japan von oben, Wiege der Tradition, Land der Götter und die Schatzinseln. Die 3 Sendungen kommen nochmal am 22. und 24. März. Dann haben wir am 24. März auf Arte Küchen der Welt, da geht es um das Sushi aus Japan, um lecker Pfiff. Am 26. März läuft dann auf SWR Japan die Kinder des Tsunamis und Japan Achtung Erdbeben. 2 kurze Sendungen, wo es darum geht, wie die Japaner mit Naturkatastrophen umgehen. Und am 28. März läuft auf ZDF Info Entscheidung auf dem Schlachtfeld Sekigahara, Kampf der Samurai. Da geht es um die große Schlacht, die mit die Elio-Periode eingeleitet hat. So, da kommen wir schnell zu Netflix. Da ist halt noch nichts wirklich endgültig. Wir haben noch ganz wenig Informationen. Am besten schaut ihr nochmal in unseren Artikel auf sumikai.com zur Monatsvorschau. der dann wirklich erst Ende Februar rauskommt, da haben wir schon Neueres. Jetzt ist erstmal nur klar, dass Frieren kommt im März. So ganz genau wann wissen wir noch nicht. Ich habe eine Quelle gehabt, die hier sagte 1. März, die andere sagte am 5. März. Ich denke wohl eher später wird richtig sein. Aber ja, muss man erst nochmal nachschauen. Dann habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht. Am 1. März kommt raus von Sepp Linhardt, Unbekannte Geschichten Japans. Das ist ein Geschichtsbuch, das sich auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert in Japan konzentriert. Also die Zeit, wo sich Japan im Westen geöffnet hat und sehr viel sich geändert hat im Land. Das ist eine spannende Periode. Dann am 13. März kommt raus von Chris Broad, Abroad in Japan. Das ist ein bekannter YouTuber und auch eine Fernsehpersönlichkeit in Japan, der in Japan gegangen ist als Englischlehrer und ja kein Wort Japanisch konnte und sich irgendwie durchgeschlagen hat. Das ist ganz lustig. Und als letztes habe ich noch einen Roman rausgesucht, passend zu unserem letzten Thema. Am 15. März kommt raus Noriko Morishita, Die Magnolienkatzen, über eine Schriftstellerin, die eine Katzenmutter und ihre Kinder, ihren frischen Wurf, unter einer Magnolie findet, mit sich nach Hause nimmt und dann dreht sich ihr ganzes Leben auf den Kopf. So, die ISBN-Nummern und sonstige Details findet ihr wieder bei uns im Artikel zur Monatsvorschau.
So, damit sind wir dann durch für heute. Yay! Liebe Leute, wie immer, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Wir sind zwar voller Werbung mittlerweile, nur gedrungen, aber es lohnt sich trotzdem zu lesen. Liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Und ja, ansonsten bis dann. Tschüss.
Ciao. Ciao.